Eigentlich wollte ich mit euch heute im zweiten Timotheusbrief weitermachen, wie ich es letzten Sonntag überlegt hatte, weil wir nicht ganz fertig geworden sind mit der Predigt. Aber der Herr hat mir dann doch es aufs Herz gelegt, diese Weihnachtsserie ganz normal so zu machen, wie wir es auch nun uns auf den Plan vorgenommen haben. Und aus diesem Grund schlagen wir heute Morgen die Apostelgeschichte auf, Kapitel 13. Und wir wollen uns heute anschauen, wie Weihnachten auf die Insel Zypern gekommen ist. Wie Weihnachten auf die Insel Zypern gekommen ist. Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 4 bis 12 lese ich. Und dann schließen wir sofort das Fenster wieder, weil es sonst wirklich zu kalt wird. Apostelgeschichte, Kapitel 13. Vers 4 bis 12, die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas wird uns hier berichtet. Also, ich lese uns mal vor. Apostelgeschichte 13, ab Vers 4. Diese nun, Paulus und Barnabas, sind damit gemeint, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia, das ist die Hafenstadt gewesen, 20 Kilometer entfernt von Antiochia, und fuhren dort mit dem Schiff, 100 Kilometer war das von der Strecke her, nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen Mehrzahl. Es gab mehrere Synagogen in dieser Stadt und Umgebung. Viele Juden hatten sich hier angesiedelt. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, das ist von Salamis aus gesehen fast 180 Kilometer, eine lange Strecke, 7 Tagesreise, hat ein Ausleger geschrieben, als sie also die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, Sohn des Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Bis hierhin lese ich uns vor, jetzt können wir die Fenster wieder schließen. Wenn wir an Weihnachten denken, diese Adventszeit auch durchschreite, dann denken wir an das Kommen des Herrn. Und wir wollen heute uns anschauen, wie das Kommen des Herrn auf die Insel Zypern auch ausgesehen hat. War jemand von euch schon mal auf der Insel Zypern? Jemand, der hier sitzt, noch niemand, soweit ich es jetzt wahrnehmen kann. Eine große Insel, 227 Kilometer lang und an der breitesten Stelle bis 95 Kilometer breit. Also nicht ein ganz kleines Inselchen, sondern eine große Insel. Und dahin schickt nun Gott den Paulus und den Barnabas, denn sie sind ausgesandt vom Heiligen Geist. Und jetzt wollen wir uns mal die Frage stellen, ja, ist da denn überhaupt es dazu gekommen, dass es Weihnachten geworden ist, also dass der Herr Jesus dort auch einziehen konnte. Ich möchte drei Dinge dazu sagen und uns mit auf den Weg geben. Und ihr könnt, wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, sie selber mit dazu auch anschauen. Das allererste, was ich uns hier erklären möchte und sagen möchte, ist, dass wir gar keinen Kommentar finden zu dem, was in Salamis geschehen ist. Also das, was wir eigentlich wünschen zu hören, da finden wir gar keinen Bericht. Wir finden wohl vor, dass in Salamis Vers 5, als sie angekommen sind, sie das Wort Gottes verkündigt haben in der Synagoge. Aber jetzt hätte man ja gerne so einen Kommentar dazu gehabt. Also ein Doppelpunkt hinter diesem Satz und es sind eine Menge von Leuten zum Glauben gekommen. Oder da war also, wie es dann eben auch an manche Orte es heißt, ganz Angesehene, die auch der Herr errettet hat. Manchmal ganz einfache Menschen, Mägde, die der Herr auch zu sich gezogen hat. Aber von dem hier, wir hören gar nichts. Also wir hören an dieser Stelle gar keinen Kommentar. Kein Kommentar zu Salamis. Was bedeutet das jetzt und was bedeutet es nicht? Das möchte ich uns in unserem ersten Punkt weitergeben, weil wir oft in dieser Situation sind. Kein Kommentar. Also wir versuchen von unserer Seite aus auch ein Zeugnis zu sein, aber kein Kommentar. Das heißt also, wir kriegen gar nichts mit, wir können gar nichts sagen, was passiert. Wir stellen gar nicht irgendwo fest, dass da etwas sich ereignet. Und das kann uns dahin bringen, dass wir selbst dann auch resignieren. Wir sagen uns dann, ich versuche immer wieder auch ein Zeugnis zu sein. Ich versuche immer wieder das Wort Gottes weiterzugeben. Ich rede gerne von dem Herrn Jesus Christus und ich weise auf ihn hin. Aber da kommt kein Kommentar. Da kommt kein Kommentar. Und jetzt möchte ich euch das als etwas mitgeben, was euch in Erinnerung bleiben soll. Kein Kommentar heißt nicht, dass nichts geschehen ist. Denn wir lesen es hier in Vers 5, und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes. Als der Paulus am Ende der ersten Missionsreise, zu Beginn der zweiten Missionsreise mit dem Barnabas sich nochmal unterhält, da sagt er zu ihm Folgendes: nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen. Es ist das Wort Gottes, es ist das Wort des Herrn verkündigt worden. Manches Mal, wenn wir das lesen oder wenn wir es in unserem eigenen Leben dann auch genauso ausüben, dann sagen wir, weil gar nichts passiert, ist gar nichts geschehen. Aber das wäre völlig verkehrt, so zu denken. Wenn das Wort Gottes verkündigt wird, das Wort des Herrn verkündigt wird, offenbart sich Gott. Und das ist etwas Außergewöhnliches, Herrliches, Gewaltiges. Es ist Gnade, es ist Barmherzigkeit, es ist Liebe. Es ist etwas, was es lohnt, festzuhalten. Es kommt nicht darauf an, dass wir einen Kommentar bekomme. Es kommt nicht darauf an, dass wir eine Liste bekommen von denen, die jetzt durch unser Zeugnis auch irgendwie Veränderung erfahren haben oder auch errettet worden sind. Darauf kommt es nicht an. Davon ist das Werk als solches in keiner Weise abhängig. Und das ist was, was wir in unserem Zeugnis immer wieder festhalten wollen. Wo ich den Herrn Jesus Christus bekenne und ich auf ihn hinweise und sein Wort weitergebe, offenbart sich Gott. Und das ist etwas Gewaltiges, Herrliches, wo Gott die Ehre auch gegeben wird. Und wo er auch in der Mitte steht. Und dies nun als etwas Minderwertiges anzusehen, nur weil wir keinen Kommentar auch bekommen können, wäre auch verkehrt. Wir würden Gott die Ehre nehmen. Wir würden eigentlich sagen, viel wichtiger ist, dass ich weiß, dass Menschen errettet werden, als dass ich weiß, dass Gott sich offenbart. Für uns ist der Mensch immer so das Zentrum, wo wir auch uns danach hin ausrichten. Und natürlich ist es auch richtig, dass man als Missionar, als Zeuge sich dahin ausrichtet, andere zum Herrn Jesus Christus auch zu führen. Aber wenn wir jetzt gar keinen Kommentar erhalten, dürfen wir uns immer noch daran erfreuen, dass der Sohn Gottes sich geoffenbart hat und sein Licht hat leuchten lassen. Der Paulus hat es einmal so auch gesagt, später, als er mit den Korinther sich ausgetauscht hat im ersten Korintherbrief. Da sagt er über seine Sendung: Christus hat mich nicht gesandt, 1. Korinther 1, Vers 17, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und überall, wo dieses Wort vom Kreuz, das Evangelium verkündigt wird, da geschieht Gewaltiges. Da redet Gott, da offenbart sich Gott. Und das Reden, die Offenbarung Gottes, das Handeln Gottes ist etwas, welches wir festhalten wollen, als eine Sache, worüber man sich freuen soll, dankbar sein soll. Gott redet, Gott ruft. Es mag sein, dass wir manchmal sehr verzweifelt sind, weil der Hörer sollte, vielleicht nicht richtig hört. Und weil er nicht richtig auch aufmerksam ist und weil er trotz allem Rede gar nicht richtig zur Umkehr kommen kann. Das tut weh, das weiß ich. Aber wenn ich aus diesem Grund alles, was damit auch verbunden ist, mit meinem Zeugnis als etwas ansehen würde, was keinen Sinn hat, würde ich Gott die Ehre nehmen. Denn überall, wo Gott redet, offenbart er sich und es ist Grund, ihm dafür zu danken, dass er das tut. Völlig unabhängig, ob nun jemand errettet wird oder nicht errettet wird. Wir sind so menschlich, menschenzentriert. Aber wenn wir mehr auf den Herrn ausgerichtet werden, und auch mehr lerne, auf ihn zu schauen, dann sagen wir: Danke, Herr, dass du hier redest. Ich möchte dich loben über deine Barmherzigkeit und Güte, auch wenn ich merke, dass Menschen sie ablehnen. Ich möchte mich freuen an deiner Güte. Wir werden es nicht schaffen, mit den Situationen umzugehen, wo kein Kommentar kommt, wenn wir nicht das lernen. Und das möchte ich uns aufs Herz legen. Einmal hat also der Petrus und die Jünger miteinander, sie haben den Herrn Jesus auch in so einer Situation angesprochen, wo es also darum ging, dass es für den Menschen unmöglich ist, dass er überhaupt errettet werden kann. Und dann sagt also der Petrus den folgenden Satz, ich lese ihn euch mal vor, so geht es ja uns ganz oft auch. Markus 10 heißt es also, Vers 28 und folgende, da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Also an Petrus ging es genauso. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt, so, das ist sein Ruf an den Herrn Jesus. Und jetzt, was passiert jetzt, wenn es also gar keine Rettung gibt, wenn der Mensch gar nicht in der Lage ist, da auch selber diese Kraft zu haben, sich zu erretten? Bei den Menschen ist es unmöglich, das hat der Herr Jesus vorher gesagt. Und er war resigniert. Und wir sind oft resigniert, weil unser Zeugnis nicht angenommen wird. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Lernen wir uns doch daran zu freuen, zum einen, dass wir allein die Tatsache, dass Gott sich offenbart, als etwas Besonderes betrachten, das wird uns helfen in unserer Gemeinschaft insgesamt mit Gott. Wenn wir die Bibel für uns aufschlagen, Herr, es ist was Besonderes, wenn du mit mir redest. In der Gemeinde, wenn wir Gemeinschaft haben, Herr, es ist etwas Besonderes, wenn du in die Mitte deiner Gemeinde kommst. Es wird uns helfen in unserem ganzen Leben. Und dann lernen wir zusätzlich noch, und das ist eigentlich etwas, was hier auch zwischen der Zeile zu lesen ist, es kommt gar nicht darauf an, dass wir alles mitbekommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass nichts geschieht. Das ist unser Fehlschluss oft. Wir hören nicht, dass etwas geschieht, also ist auch nichts geschehen. Jetzt haben wir hier diese Schriftstelle gelesen über die Verkündigung des Evangeliums in Salamis und wir sagen also kein Kommentar, also wahrscheinlich ist gar nicht viel passiert. Das muss es aber gar nicht heißen. Gott muss uns jetzt nicht in jedem Ort Auskunft darüber geben, was er tut oder nicht tut. Und so wollen wir auch geduldig sein, doch auch erstmal abzuwarten, was vielleicht von dem, was der Herr uns als Same gegeben hat, den wir auch ausgestreut haben, am Ende dennoch aufgegangen ist, wenn wir es auch nie bemerkt haben und nie wahrgenommen haben. Das möchte ich für alle sagen, die am Büchertisch stehen und ganz oft diese Situation haben, dass sie viele Traktate weitergeben, viele Gespräche führen und man fragt sich da auch immer wieder, warum kriegen wir keinen Kommentar? Warum kommen nicht wirklich Menschen und sagen, ach, das ist jetzt für mich so der Punkt gewesen, wo der Herr mich gerufen hat. Ich danke euch, ihr lieben Geschwister vom Büchertisch, dass ihr mir diese Schrift gegeben habt und die Bibel und jetzt habe ich den Herrn Jesus kennenlernen können. Es ist nicht notwendig. Wir arbeiten im Vertrauen auf das Wirken Gottes, auch wenn wir es nicht sehen und wahrnehmen. Wir werden diese was wir heute Morgen gehört haben, über 50 Leute in der vergangenen Woche, wo wir gesungen haben im Seniorenheim, im Richard-Rautz-Stift, vielleicht nie wieder sehen. Ist aber auch nicht notwendig. Der Herr hat gewirkt. Der Herr hat sich geoffenbart. Das Wort Gottes wurde verkündigt. Es wurde bezeugt durch die Lieder, durch alle Worte, die weitergegeben wurden. Und wir vertrauen dem Herrn darauf, dass er tut, was ihm wohlgefällt. Das reicht vollkommen aus. Wir müssen gar nichts davon wissen oder mitkriegen. Und wenn es der Herr uns dann doch erfahren lässt, dann können wir auch dankbar sein und uns freuen. Nun, wir müssen aber weiter vorangehen, denn diese Reise ging auch weiter voran. Aber auf der ersten Station in Salamis ist auf jeden Fall insofern Weihnachten geworden. Und das möchte ich hier vielleicht nochmal sagen, dass der Sohn Gottes in die Mitte gestellt wurde. Das Wort vom Kreuz wurde verkündigt. Bitte denkt daran für euch. Ihr könnt Weihnachten feiern mit Gebäck, mit gutem Essen und einem schönen Schluck, was immer ihr auch gerne trinkt, ganz egal. Aber wenn der Gekreuzigte in der Mitte steht, wenn er nicht den Platz in eurem eigenen Herzen hat, in eurem eigenen Leben, dann könnt ihr 1000 Kerzen anzünden und 1000 gute Worte sagen, aber es wird gar nichts helfen. Der Gekreuzigte, das Wort vom Kreuz, der Heiland, soll in der Mitte stehen. Nicht nur, dass auf dieser Reise kein Kommentar zu Salamis zu finden ist, sondern wir finden auch als nächstes keine idealen Umstände. Also, wenn Sie jetzt nach Paphos kommen, auf der nächsten Station, müsst ihr euch das mal vorstellen, zwei Missionare, die nun auf ihrer ersten großen Missionsreise, ausgesandt vom Heiligen Geist, auch Schritte tun. Und jetzt kommen sie nach Paphos und was finden sie dort? In Vers 6 lesen wir es. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus. Bitte denkt daran, dass diese Missionsreise von Gott persönlich auch angeleitet wurde, wie alle Missionsreise von Gott persönlich angeleitet werden sollte, aber dass auf dieser Missionsreise nichtsdestotrotz ganz riesige, große Widerstände sich aufgetan haben. Und das werden wir immer erleben, auch wenn wir wissen, ganz genau wissen, es ist der Herr, der uns an diesen Platz gebracht hat und der uns hier auch gebrauchen möchte. Mächtiger Widerstand. Dieser Zauberer, so wird uns erklärt in Vers 6 bis 8, der wohnte also bei dem Statthalter Sergius Paulus und er versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Er war jemand, der voller List und Tücke und Bosheit war, ein Feind aller Gerechtigkeit, der die Wege des Herrn verdreht hat. Also der hat also Irrlehre gepredigt in jeglicher Hinsicht. Jemand, der da war, um andere abzuhalten, auf das Wort Gottes zu hören. Weißt du, dass der Satan genau dieses Ziel hat? Er möchte, dass du das Wort Gottes nie in deinem Herzen aufgehen lässt. Er wird immer versuchen, die Wege des Herrn zu verdrehen. Der Widerstand, den du erfährst, wenn jemand hier ist, der den Herrn noch nicht kennt, wie der Sergius Paulus an einem Ort sich befindet, wo auf der einen Seite das Evangelium jetzt einzieht, auf der anderen Seite aber ganz schreckliche Einflüsse sind. Nun, dann gilt es zu verstehen und zu erkennen, was dran ist. Auf wen höre ich jetzt? Höre ich auf den Elimas? Höre ich auf den Zauberer, der Widerstand, das Wort Gottes, ach, es ist ja, nicht, ich erkläre dir, ne, sagte Elimas zu dem Sergius Paulus, wie du das verstehen musst. So machen es viele Menschen, sie gehen sonntags in eine Gemeinde und am Montag erklärt die Welt ihnen, wie sie denken sollen. Da sind sie gar nicht mehr bei dem Herrn Jesus Christus. Sie lesen nicht mehr in seinem Wort, sondern sie lassen ihren eigenen Geist, ihr Herz verdrehen. Und die List und die Tüge, die der Widersacher hat, es zu tun, die sind also ganz mächtig. Und dann kommen auf einmal Gedanken in ihr Herz und sie sind am Überlegen und sagen Dinge und tun Dinge, die gar nichts mehr mit der Bibel zu tun haben. Es fällt ihnen gar nicht auf. Sie gehen am nächsten Sonntag wieder in die Gemeinde für einen Augenblick und dann wiederholt sich das und es kann über Jahre und Jahre hinweg gehen. Nun, es wird Zeit, dass der Widerstand gebrochen wird. Aber er ist da und er wird uns immer begleiten, wenn wir das Wort Gottes verkündigen. Diese Widerstände werden sich immer wieder auftun. Die Welt hasst Christus und wird immer versuchen, es zu verhindern, dass das Wort Gottes verkündigt wird, weitergegeben wird, gelehrt wird. Es ist etwas, wo sie alle Kraft dran setzen, das zu hindern. Und dann gibt es immer wieder eben auch diese Situation, dass Menschen da sind, wo wir nur den Kopf schütteln, wenn wir sie antreffen, wie der Sergius Paulus, dass wir sagen, eigentlich ist ein vernünftiger Mensch, so wird er uns hier auch vorgestellt. Ne? Also jemand, der im Grunde genommen ganz intelligent ist, ein verständiger Mann, so wird es in Vers 7 von ihm gesagt. Aber als Untermieter hat er den Elymas, den Zauberer. Ein verständiger Mann und ein Untermieter, der also ihn ganz durcheinander bringt. Wir werden das immer wieder antreffen. Wir wundern uns dann Menschen, denen wir begegnen, die auf der einen Seite ganz vernünftig reden können, denken können, in ihrem Leben vielleicht sogar erfolgreich sind und auf der anderen Seite klammern sie sich aber an Unglaube, Aberglaube und irgendwelche Dinge, die ihnen am Ende ja, das Verderben bringen. Es ist also etwas, wo fortwährend man auch damit zu tun hat. Und das ist nicht so einfach, wenn man als Zeuge für den Herrn Jesus unterwegs ist. Man möchte eigentlich ideale Umstände haben. Aber es wird Widerstand da sein, immer wieder. Und Menschen, wo wir nur den Kopf schütteln können und sagen können, der müsste das doch viel besser verstehen. Ein intelligenter Mensch. Und trotzdem, also ist es so, dass er da einen Untermieter hat bei sich. Hausastrologe, wie immer man auch ihn verstehen möchte, wie manche es vielleicht glauben, der also sein Werk da tut. Aber mitten in dieser Situation tut sich nun eine Türe auf. Und das möchte ich ganz besonders auch betonen. In Vers 7 heißt es in unserem Text, dass der Statthalter Sergius Paulus das Wort Gottes wünschen, also zu hören wünschte, so muss ich es sagen. Er wünschte es zu hören. Könnt ihr euch vorstellen, dass da, wo ihr lebt und wo ihr wohnt und wo ihr auch eure Kreise zieht, Menschen sind, die sich wünschen, das Wort Gottes zu hören. Vielleicht sagen ganz viele jetzt, ach, das gibt's bei mir nicht. Aber redet ihr mit dem Herrn darüber und sagt ihm, Herr, zeige mir die Menschen, die auch wünschen, das Wort Gottes zu hören. Bedrängt ihr ihn? So wie der Freund, der in der Nacht, also an der Haustür klopft von seinem anderen Freund, ganz unverschämt und sagt, also ich brauche Brot. Nicht? Ich habe Besuch bekommen. Nicht? Gib mir Brot, gib mir was. Nicht? Ihr sagt vielleicht, also ich erlebe das nicht, dass Menschen vor mir stehe, die Wünsche des Wort Gottes zu hören. Aber der Herr sagt euch vielleicht heute Morgen, hast du mich je darum bedrängt? Warst du auch so in deinem Gebet, dass du gesagt hast, Herr, du musst mir jetzt jemanden geben, der auch offen ist für das Wort, der es wünscht zu hören? Ich möchte Menschen begegnen, die offen sind, das Wort Gottes zu hören. John Knox war in seinem Dienst, den er getan hat, für Schottland jemand, der den Herrn gebeten hat, ihm Schottland zu geben. Gedrungen hat im Gebet darum. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun, dass ihr den Herrn bittet, gib mir jemand, der offen ist für dein Wort. Manches Mal lassen wir uns zu schnell entmutigen, wenn Widerstände da sind und wir auch merken, dass die Leute eben ganz ablehnend sind. Das ist hier beim Paulus und Barnabas auch der Fall gewesen. Aber ich muss zu dem letzten und dritten Punkt kommen. Nicht nur, dass es kein Kommentar zu Salamis gibt, keine idealen Umstände auf der nächsten Station. Es gibt auch gar keinen Grund zum Verzweifeln. Das ist der letzte Punkt. Kein Grund, um zu verzweifeln. Also der Paulus und der Barnabas, die sind jetzt in dieser Situation, dass sie bis nach Paphos 180 Kilometer da gegangen sind, diese lange Strecke auf sich genommen haben und finden diesen Zauberer vor. Und diese kräftigen Widerstände. Aber jetzt greift der Herr ein. Das wird uns extra berichtet. Saulus aber, Vers 9, ne? Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes blickte ihn fest an. Gott hat sie ausgesandt. Übrigens, wenn hier der Heilige Geist steht, das ist wichtig zu begreifen, es ist das Werk des dreieinigen Gottes. Der Vater, wie der Sohn, wie der Heilige Geist habe dieses Werk dort auf Zypern auf dem Herzen liegen. Und sie sehe diesen Zauberer und den Widerstand, den er auch nun entgegenbringt, dem Paulus und dem Barnabas, vor allem aber dem Statthalter Sergius Paulus. Sie sehen das, sie nehmen es wahr. Und jetzt greift der lebendige, dreieinige Gott ein. Und er kann das in einer ganz außergewöhnlichen Art und Weise. Hier tut er es, indem er den Paulus auch leitet, mit diesem Zauberer zu sprechen. Und dann sagt er zu dem Zauberer, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen oder zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein, die Sonne nicht sehen, augenblicklich aber viel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Kein Grund zum Verzweifeln. Gott kann alle Widerstände aufbrechen. Hier steht von der Hand Gottes. Und die Hand des Herrn kam über den Zauberer. Ich weiß nicht, welche Situation du gerade vor Augen hast in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Zeugnis. Ich weiß auch nicht, welche Widerstände du konkret spürst, wenn du mit anderen redest oder auch versuchst, ein Zeugnis zu sein für den Herrn Jesus. Aber das eine weiß ich, dass das, was Paulus und Barnabas erlebt haben, dass die Hand des Herrn, der lebendige, dreieinige Gott sich dieses Werkes angenommen hat, das weiß ich, das gilt auch bei unserem Werk, was er uns gibt. Er stellt uns nicht irgendwo hin und sagt zu uns, du bist das Licht der Welt und das Salz der Erde. Das hat er zu seinen Kindern gesagt, zu den Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Das macht er nicht und am Ende sagt er dann, also, aber meine Hand ziehe ich zurück und meine Kraft lasse ich auch bei mir. Also du musst dich da gar nicht irgendwie drauf einstellen, dass ich jetzt mit meiner Hand und mit meiner eigenen Kraft auch am Werke wäre. Ganz im Gegenteil. Er möchte wirken. Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu erretten. Ich hoffe, dass ihr diesen Vers bei euch in der Bibel ganz, ganz, ganz arg dick auch angestrichen habt. Also im 1. Timotheusbrief finden wir ihn ja und da können wir ihn ja auch nachschlagen und aufschlagen und lesen. Diese Wahrheit, dass er gekommen ist, um auch Sünder zu erretten. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Denn dieses ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Christus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Kapitel 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten. Verzweifle nicht. Gib die Hoffnung nicht auf, sondern vertrau dem Herrn. Vertrau seiner Kraft zu erretten. Vertrau der mächtigen Hand des Herrn. Vertrau dieser Gnade, die in der Lage ist, alle Widerstände zu brechen. Das möchte ich euch mitgeben. Der Herr Jesus sagt, am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt, er sagt nicht, werde ich die Werke finden. Heute sind ganz viele unterwegs, um zu evangelisieren. Er sagt, werde ich den Glauben finden? Machst du dein Zeugnis von dir abhängig? Machst du dein Zeugnis von dem Mensch abhängig, dem du es gegenüber gibst? Dann hast du oft Grund, verzweifelt zu sein. Machst du dein Zeugnis aber abhängig von dem Wort Gottes und der Verheißung des Wortes Gottes, hast du gar keinen Grund, verzweifelt zu sein. Sondern darfst darauf vertrauen, dass der Herr gekommen ist, um Sünder zu erretten, dass seine Hand in der Lage ist, Widerstände zu brechen und auch zu erneuern. Er ist der Stärkere und er ist der, der wirkt. Er hat kein Problem damit, Menschenherzen aufzubrechen, alle Widerstände auch hinwegzunehmen. Er hat absolut gar kein Problem damit. Nun, als letztes steht hier beschrieben, dass unser Statthalter, der Sergius Paulus, gläubig geworden ist. In Vers 12 von unserem Text, Apostelgeschichte 13, heißt es, als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Hier wird es Weihnachten, wo ein Mensch den Heiland einziehen lässt. Von der menschlichen Seite ausgedrückt, von der göttlichen Seite, wo Gott nun in das Herz eines Menschen einzieht und ihn errettet. Da wird es Weihnachten. Was hier so erstaunlich ist in der Schilderung, und das möchte ich aus dem Grund auch noch einmal hervorheben, hier heißt es nicht, als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von dem Wunder des Herrn, sondern es heißt, betroffen von der Lehre des Herrn. Und das heißt, dass dieses Wunder, welches er gesehen hat, als nun auf einmal der Zauberer blind war, ihn zu dem geführt hat, was vorher Paulus verkündigt hat, das Evangelium. Das ist der Sinn aller Wunder, wenn Gott sie tut. Sie bringen einen immer zum Wort Gottes, zur Lehre des Herrn, zu Christus. Sie lege ein Zeugnis über ihn ab. Sie sind nie selbstständig für sich alleine von Bedeutung. Es wird heute ganz oft missverstanden. Sie sind untergeordnet. Sie müssen gar nicht notwendigerweise da sein. Wenn Gott es gefällt, können sie da sein, aber er hat viele Zeiten, wo überhaupt gar kein Wunder geschehe in irgendeiner Art und Weise, aber das Wort des Herrn kräftig wirkt, ohne dass große Wunder passieren würde. Das größte Wunder ist immer, wenn ein Menschenherz, welches verloren ist in Übertretung und Sünde, welches in der Finsternis sich auffällt, aufgebrochen wird durch das Heil, welches Jesus Christus gewirkt hat. Das ist das allergrößte Wunder. Und die Lehre des Herrn, das Evangelium, das Wort Gottes, es zu schätze und es zu liebe und es zu achte und es als etwas anzusehe, was Kraft hat, auch zu erretten, das müssen wir ganz neu auch für uns einüben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 5, heißt es einmal als Anklage gegenüber den Missionaren, gegenüber den Aposteln, ich lese es euch vor, haben wir euch nicht, also das sage jetzt die vom Hohen Rat, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Und das heißt nichts anderes, als dass das Wort des Herrn, die Lehre des Herrn, Kraft hat, Raum zu gewinnen, an Ort auch zu verändern. Sie bringt Menschen zum Nachdenken. Das wird einmal im Markus-Evangelium erklärt, wo der Herr auch in außergewöhnlicher Weise gewirkt hat und am Ende aber die Lehre das ist, was die Menschen auch ganz besonders bewegt hat. In Markus 1, Vers 27 und 28, da heißt es, und sie erstaunten alle, da wurde ein unreiner Geist ausgetrieben. Sie erstaunten alle, sodass sie untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Lehre, Lehre, Evangelium, das Werk Jesu Christi, dieses Werk verkündigt, das Evangelium erklärt, hat Kraft. Außergewöhnlich zu wirken. Wir haben keine Kraft. Die Verlorene haben keine Kraft. Die Verlorene sind nicht in der Lage, von sich aus selbst Erneuerung zu suchen. Niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, der Vater ziehe ihn, hat der Herr Jesus in die große Volksmenge hineingesprochen, mit denen er geredet hat. Und dieses Wort ist es, was wir heute Nachmittag, wenn wir im Seniorenheim hingehen, verkündigen wollen, bezeugen wollen, durch das Lied, durch die Andacht, durch uns selbst. Und deswegen dürfen wir Vertrauen haben. Nicht weil wir etwas sind, sondern weil er etwas ist. Weil er in der Lage ist zu wirken. Weil die Lehre des Herrn Kraft hat, ganze Landstriche auch zu verändern. Die Reformationszeit, sie hat das in außergewöhnlicher Weise gezeigt. Manchmal ist es so, dass man sich wünschen würde, mehr würde lesen und würde auch Kirchengeschichte lesen, Biografien gute lesen und würde dann begreifen, wie sehr das Wort Gottes in der Lage ist, zu verändern, wie Luther in Deutschland und Zwingli und Calvin in der Schweiz und John Knox und Tyndale und wie sie alle auch hießen, in England auch es erfahren haben, bis hinein in der Osten, bis hinein in den Norden ist das Evangelium gezogen. Wie mächtig hat Gott durch sein Wort gewirkt. Das ist eins von der allergrößten Probleme heute, für die Gemeinde Jesu, die Wertschätzung des Wortes Gottes. Das ist etwas, wo aber Voraussetzung ist im Hinblick auf unser Zeugnis. Wir müssen lernen, es ganz neu auch als etwas anzunehmen. Der Herr vermag durch seine Lehre, durch sein Wort Menschen zu erretten. Er ist dazu in der Lage. Wir haben gar keinen Grund zu verzweifeln. Ganz im Gegenteil, wir sind auf der Seite des Siegers, des Stärkeren. Dessen, der Kraft hat, dessen Name davon zeugt, dass er retten kann. Der Herr ist der Retter, Jesus. Das ist die Bedeutung dieses Namens. So, jetzt möchte ich mit unserem Schluss noch gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir heute Paulus und Barnabas begleiten konnten auf ihrer Reise nach Zypern. Ja, und Es ist wirklich gar nichts beschrieben von all den Auswirkungen, die in Salamis, in den Synagogen, wo dein Wort verkündigt wurde, geschehen sind. Und danach, als sie nach Paphos gezogen sind, haben sie nur den Zauberer angetroffen und er hat mächtig Widerstand auch geboten. Das alles hat sich, wenn man es liest, so angehört wie ein einziger Misserfolg. Aber es ist gar nicht so gewesen. Wir danken dir, dass du, Herr, dich geoffenbart hast, dass du ganz klar davon berichtest, dass Sergius Paulus auch gläubig geworden ist. Wir danken dir, dass du dich überhaupt offenbarst. Wir haben kein Recht, es zu verlangen. Wir verdienen es gar nicht, dein Wort in unseren Händen zu halten oder von dir zu hören. Es ist deine Gnade. Und Herr, wir wollen das schätzen lernen und wir wollen dich loben darüber. Nicht nur, dass du mit uns redest, sondern dass wir auch mit anderen über dich reden können. Dass du es uns auf das Herz legst und weiter auch wirken möchtest, weiter retten möchtest. In diese Welt gekommen bist, um Sünder zu erretten. Darauf wollen wir vertrauen und da wollen wir lernen, immer mehr auch dich zu drängen in diesem Art, in der Art zu beten, wie du sie deine Jünger auch anbefohlen hast. Nun geh mit uns weiter voran, in deine Hände legen wir uns jetzt auch weiter. Amen. Amen.